Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute mit dem Thema, ja, Roland Koch. Roland Koch ist einer, den ich lange kenne aus, er ist gar nicht mein früheres Leben, ist auch mein jetziges Leben. Er ist Ministerpräsident von Hessen gewesen, so habe ich Sie in Erinnerung, Herr Koch. Gibt Sie das am besten wieder oder wie sehen Sie sich?
Die öffentliche Wahrnehmung, also erst einmal hallo, und die öffentliche Wahrnehmung ist sehr stark von diesem Jahrzehnt geprägt. Wenn man insgesamt inzwischen fast 40 Jahre berufstätig ist, muss ich auch hinweisen, die drei anderen Jahrzehnte war ich eben kein Berufspolitiker, sondern jemand, der in der Welt zwischen dem Recht, der juristischen Wahrnehmung von Lebenssachverhalten und der Wirtschaft ein bisschen auch hin und her gewandelt ist, sodass dieses Dreieck juristische Formulierungen, politische Gestaltung und unternehmerische Konsequenzen daraus eigentlich mein Leben geprägt hat. Aber ohne Ministerpräsident würden Sie mich heute nicht fragen.
Wer weiß. Auf jeden Fall, hallo Herr Koch, freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen in dieser vorweihnachtlichen Phase. Wir haben den 15. Dezember, und das ist ein schöner Jahresauslandspodcast mit einer wirklich interessanten Persönlichkeit. Wie der Podcast heißt, wissen wir noch nicht. Ich habe Herrn Koch im Vorfeld, als wir hier ein bisschen miteinander sprachen, gesagt, ich würde gleich einen Satz formulieren und den würde ich ihn bitten zu vervollständigen. Und das, was er dann da vervollständigt, das bauen wir in den Titel ein. Und der Satz lautet, Leben mit KI ist ... für Roland Koch.
Aus meiner Sicht eine große Chance.
Leben mit KI ist ... eine große Chance. Das wäre das, was wir einloggen. Okay, also, dann gucken wir mal, ob wir ein kleines bisschen Relativität in die große Chance kriegen oder ob wir dabei bleiben. Wir wissen ja selber nicht, wo wir rauskommen bei KI und diesem Podcast, Herr Koch. Und wer weiß, was der Gedankenaustausch, Ihre Gedanken gegen meine Gedanken oder umgekehrt hier so bringt. Ne? Also, vier Themen würde ich gerne in diesem Gespräch aufrufen. Das eine ist das Stichwort, hat mich fasziniert, Wort des Jahres 2025, KIR. Das wäre das eine. Das andere ist so ein bisschen, wenn wir in der KI-Ära sind, dann muss man natürlich auch mit Verantwortung von neuer Technik umgehen. Und da würde ich so ein bisschen im zweiten Punkt darauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen über Datenschutz reden, über Deregulierung. Da haben wir uns vor ein paar Wochen ja auch gesehen auf einer wunderschönen Konferenz, die Herr Koch organisiert. Das ist bei der Frankfurt School of Finance and Management. Die Regulierungskonferenz kommt jedes Jahr, hat Tradition, dieses Jahr auch. Und da war ich dabei und da haben wir auch solche Themen diskutiert. Deswegen weiß ich, dass Herr Koch an der Stelle eben auch interessiert und darüber hinaus auch sprechfähig ist. Und da würde ich gerne so ein bisschen mal zu sprechen kommen auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler vom 4.12., wo es um ein paar Datenschutzfragen und die Frage der Verantwortung geht. Ja, und im dritten Schritt, das interessiert uns ja als Staatsbürger mit Kindern und Enkeln, in meinem Fall jetzt nicht, weiß gar nicht, gut kennen wir es sicher, Koch, haben Sie Enkel? Wenn Sie Enkel?
Ja, ich bin schon enkelfähig, ja.
Enkelfähig bin ich auch, aber es ist ja nicht alles.
Nein, ich habe zwei kleine Mädels, eine Enkelin, ja.
Ja, wenn Sie zwei kleine Mädels haben als Enkelinnen, dann sind die ja vielleicht auch so ein bisschen affin für soziale Netzwerke und möglicherweise benutzen sie auch schon KI, vielleicht sogar als große Chance, wer weiß das schon. Und jedenfalls wäre das so ein Thema, was mich halt auch interessiert. Ich bin Mitglied von der Kommission von der Bundesjugendministerin Prien. Da geht's um all diese Themen. Wie werden wir dem als Gesellschaft, als Staat kann man schwer sagen, aber wie begegnen wir dem möglichst klug, sodass wir da gut rauskommen. Das wäre ein Thema. Und ein viertes Thema, das wäre für mich nochmal das Verhältnis Freiheit und Sicherheit, denn der Staat muss ja auch mit Blick auf das Verarbeiten von Daten in irgendeiner Form wehrhaft sein und man muss die Freiheit natürlich schützen zugunsten der Sicherheit. Und das geht ja nicht ganz spannungsfrei vonstatten. Und das wird das vierte Thema. Einverstanden, Herr Koch, mit den vier Themen?
Ja, so machen wir das mal.
Hervorragend. Dann beginne ich mit meinem ersten Stichwort KI-Ära. Ich sage jetzt mal, was KI für mich ist. KI ist für mich Abgrenzung von der Zustandslosigkeit. Denn wir reden mit Mathematik. Mathematik ist zustandslos, gewissenlos, geistlos, aber sprechfähig. So wie andere enkelfähig sind, ist die KI sprechfähig und vor allen Dingen sie ist autonom, spricht sie. Und was sie uns erzählt, kommt, um das mal, finde ich, nüchtern zu sagen, wirklich aus der Zustandslosigkeit. Und jetzt kann man sagen, ist ja nicht schlimm, ne? Man kann ja auch mit dem Spiegel stundenlang reden, ohne sich dabei zu langweilen. Es ist aber so, dass man vor dem Spiegel steht und man sich immer schön abgrenzen kann gegenüber seinem Spiegelbild und vielleicht lernt man viel oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, die KI ist schon was anderes. Die spricht aus der, wie man sagen, mit mathematischen Impulsen, die sie in Gedanken ja, Form bringt, die dann in ihrem Kopf, in meinem Kopf, in allen menschlichen Köpfen ja, nostrifiziert werden zu menschlichem. Und das ist natürlich eine große Chance, das wissen wir. Aber ich sag mal, Time Magazine macht am Jahresende, habe ich in der Zeitung gelesen, auf mit einem Titelbild, da sitzen auf dem Stahlträger Launch Atop a Skyscraper 1932, Rockefeller Center. Das Bild ist ja ikonisch. Da sitzt ja die Zukunft New Yorks und der Welt und der ja der Arbeitskraft. Und da sitzen jetzt aber die KI-Unternehmer oben auf dem Skyscraper. Und jetzt habe ich heute Morgen mit einem Freund geredet, der ist Karikaturist-Politischer und der sagt, komm, ich mache da ein Bild raus, da kickt mal schön die KI, die Leute da oben vom Skyscraper, die fliegen runter und da sagt die, ich bin jetzt hier, ihr braucht gar nicht mehr arbeiten, ich bin die Zukunft. Ja, ist das Ihr Bild von Chance, Herr Koch, oder ist da immer ein Wermutstropfen drin?
Also, wir bewegen uns ja in einem extrem spannenden, weil so unglaublich vielfältigen Phänomen. Wahrscheinlich auch wieder, wie häufig in modernen gesellschaftlichen Diskussionen, eines der Probleme, dass man versuchen muss, wie nähert man sich dem an? Auch Ihre Zitat spricht dafür, dass die Maschine ziemlich nah dabei ist, sich mit mir zu unterhalten, also eine menschliche Imagination auszulösen. Ich habe in meiner Hochschultätigkeit vor kurzem ein Aufsichtsratsmitglied gehabt, die Frage gestellt hat, wie ist das mit der Haftung, wenn man nur noch dann einen Beschluss im Aufsichtsrat fassen darf, wenn man vorher den Vorschlag der KI dafür bekommen hat und sozusagen es nur noch eine Abweichungsermessen gibt von dem KI-Vorschlag. Meine Antwort darauf ist, das würde mir jetzt mal die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich nicht so als Aufsichtsrat der Kopf wehtun, weil das kann ich noch relativ einfach verhindern. Aber es wäre schon ganz gut, wenn die Gabelstapler in der Werkshalle mal so fahren würden, dass wir nicht drei Leute brauchen, die permanent koordinieren. Das ist die Bandbreite. Sozusagen, was wir sehen, ist, dass sozusagen die Digitalisierung uns in vieler Hinsicht serielle Arbeit abgenommen hat. Und wir nun sozusagen eine koordinierte serielle Arbeit bekommen. Also nicht mehr versäumt bestimmte Aufgaben nach unten bekommen, sondern sozusagen Abwägungsmechanismen, die zwischen Lebenserfahrung und Befehl liegen und beides erfordern, zunächst mal dazu führt, dass bestimmte Aufgaben übernommen werden. Und das mag für viele beim Übersetzen anfangen, ganz banalen Dingen, und wird über ganz weite Teile industrieller Abläufe gehen, was wir alles noch gar nicht sehen. Es gibt ja im Augenblick doch Lage, wo ist die Umformung dieses Wissenschaftlichen und dieses Spielzeugs ChatGPT im Internet für jedermann zu einer industriellen produktivitätserweiternden Tätigkeit? Da sind wir in den Kinderschuhen. Es spricht ja manches dafür, aber darüber können wir vielleicht reden, dass das sozusagen eine der großen Chancen dieses Landes ist, weil eben der Datenschatz der Lebenserfahrung hier uns von allen anderen Teilen der Welt unterscheidet und man damit in diesem industriellen KI-Welt vielleicht etwas tun kann, was andere gar nicht machen können, selbst wenn sie es wollen. Trotzdem akzeptiere ich natürlich ausdrücklich, dass wie jede andere Technologie auch die Eigenkräfte entwickeln kann, also selbstkoordinierende Elemente enthält. Das begann beim Internet. Es Regelungen braucht, wie man damit umgeht. Und diese Regelungen werden je Anführungszeichen fähiger, was auch immer das so genau ist, eine solche Technologie wird, umso komplizierter wird es, die richtigen Regeln dafür zu finden. Und im Augenblick sehe ich manche Euphorie über das, was die Technik kann, die dann zu mancher Angst darüber, was die Technik macht, führt. Und dann haben wir eigentlich gar keine Zeit, über die Chancen zu reden und sind schon bei der Regulierung der Probleme. Da müssen wir eine Balance finden, alle miteinander. Und auch sehen, dass dieses Balancefinden ein Teil der großen globalen Wettbewerbssituation ist, wie man an eine solche Frage, diese Balance zu finden, herangeht.
Ja, also ich finde, das bringen Sie wirklich gut auf den Punkt. Ich meine, ich habe ja mit einem emotionalen Thema gestartet. Ne? Wir lassen uns hier von der Zustandslosigkeit belabern. Das ist natürlich nicht ganz fair, ne? Nach den Chancen der KI so einsteigen zu fragen. Aber Sie haben natürlich einen anderen Punkt aufgemacht, der natürlich genauso wichtig ist. Wir werden ohne diese große, komplexe Technik nicht gut aussehen als Kontinent, als Land. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Und ich würde ganz gern bei der Gelegenheit versuchen, eine Lanze zu brechen für die KI-Verordnung. Die ist ja auf dem Weg zum komplett neuen Sündenbock. Die Datenschutzgrundverordnung, die ist ja so ein bisschen, hat auch ein bisschen ausgedient, um da drauf zu kloppen. Da nimmt man jetzt die KI-Verordnung. Ich finde, wie auch immer mal bei der Datenschutzgrundverordnung, das steht bei der KI-Verordnung, völlig zu Unrecht. Die macht drei Bereiche auf. 85% erlaubt sie von dem, was ist. Dann verbietet sie so ein paar Sachen wie Social Scoring. Da kann ich noch so einen Spaß dran haben als Staat, als Unternehmen. Das darf ich einfach nicht. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, da sagt sie, die will ich, aber die möchte ich an besondere Voraussetzungen knüpfen und dazu müssen besondere Werkzeuge benutzt werden. Gehe ich zum Arzt, dann kann der Arzt natürlich eine Diagnose über mich bei ChatGPT rausholen. Ist natürlich mit Blick auf seinen Hippokrates-Eid und seine drei Staatsexamen so ein bisschen fragwürdig. Ob er das wirklich tut, ist darüber hinaus auch von OpenAI, dem Hersteller, überhaupt nicht empfohlen, weil die sagen, dafür ist das ja gar nicht gemacht. Das geht mit dir nach Hause. Und da kommt viel Interessantes, also auch viel Mist. Und insofern, glaube ich, muss man sauber differenzieren, was macht man mit KI, mit welchem Werkzeug, zu welchen Zwecken und was macht man nicht? Und ich glaube, da muss man einen fairen Umgang finden mit der neuen Technik und sie eben auch spiegeln mit den Gefahren, dass man eben einfach sagt, na ja, natürlich kann ich wie Pippi Langstrumpf ein Pferd auf dem Balkon halten und einen Affen im Haus halten. Aber das ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll. Und wenn ich ein Pferd halte, dann halte ich es gerne in der Nähe vom Haus, aber brauche dafür halt einen Stall und so weiter. Und dann hafte ich eben auch für das durch die Veranda krachen von dem Pferd. Und so ein bisschen ist das auch mit dieser GPAI-Software. Wenn ich die benutze, um eine ärztliche Diagnose zu stellen, dann ist das nicht verboten. Aber es ist vielleicht auch keine gute Idee. Und ich glaube, wenn man mal guckt, was da an Möglichkeiten noch kommt, werden wir da auch weiterkommen. Teilen Sie das? Oder würden Sie sagen, komm, ist egal. Wir machen jetzt hier mal, machen jetzt einfach mal hin hier, auch schon mit ChatGPT in der Arztpraxis.
Also ich denke, dass unsere Tradition europäischer Art von Bezugnahme auf Verantwortlichkeit, ja, wenn man eine Werte- und Gesellschaftsordnung hat, die am Ende sehr stark auf das Individuum rekurriert, dann muss es dabei bleiben, sozusagen, dass es für Handeln Verantwortlichkeiten gibt. Wie auch immer die skaliert sind oder welche Risikoaffinität man in die Verantwortung integrieren kann, aber die muss es geben. Deshalb glaube ich, dass Ihnen niemand in Europa wirklich geholfen ist, auch von seiner Mentalität und Denkweise, wenn wir sagen, es gibt überhaupt keine Regeln, weil jeder den Verdacht hat, dass es dann morgen Regeln gibt. Also wir sind anders. Was mag in anderen Teilen der Welt anders sein, wobei es in vielen Teilen dann in Wahrheit ja auch Regeln gibt, nur von anderen gemacht. Also diese Tatsache, dass es eine KI-Verordnung gibt, ist nach meiner Ansicht absolut richtig. So wie wir gelernt haben und gesehen haben, dass es Kryptowährungen nur dort gibt, wo es eine gesetzliche Regelung für Kryptowährungen gibt. Dort, wo es keine gibt, macht keiner Kryptowährung, weil das nicht vernünftig ist. Man braucht regelbasierte Strukturen. Die Frage ist sozusagen, in welchem Maß sorge ich dafür, dass mir die Regelung nicht verhindert, dass ich die volle Kreativität und das volle Volumen der Möglichkeiten bekomme. Also ein praktisches Beispiel aus der Diskussion, die wir bei der Administrationsverordnung da für die AI-Verordnung haben. Wenn ich im Europäischen Parlament, wenn ich das richtig erinnere, das durchaus lange Diskussion sage, dass in dem Bereich der LLM-Aktivitäten, also der in ihren kategorisierten sozusagen beaufschlagten, als risikoaffin beauftragten Tätigkeiten, es eines Risikoassessments bedarf, bevor ich eine bestimmte Maßnahme vorführe. Dann ist das aus meiner Sicht richtig. Wenn wir dann in der Diskussion mit der EU-Kommission später eine Diskussion gehabt haben, ob da steht, das muss ein Risikoassessment durch einen Dritten sein, dann beginnt die Sache sich qualitativ zu verändern. Ja, ein Risikoassessment, das verantwortlich durchgeführt werden muss, das ich überprüfen kann, indem ich auch jemand rechtliche Vorwürfe machen kann, wenn er es nicht verantwortlich durchgeführt hat, ist das eine. Die Abhängigkeit der Beurteilung von einer Dritten hat zwei Funktionen. Erstens, wir sind am so High-End von Innovation, den Dritten gibt es normalerweise gar nicht. Und zum Zweiten braucht er möglicherweise einen Zeitraum, der in der Implementation ist. Mit dieser kleinen Unterscheidung von rechtlicher Regelung kann es sein und ist es aus meiner Erfahrung durchaus Realität, dass dass diese Innovation nicht mehr unter den Regeln dieser Ordnung, sondern woanders erfasst wird. Wird sie dann besser? Erhebliche Zweifel. Insofern ist das Wichtige sozusagen ein intelligentes Regelungswerk zu haben, das gerade bei explosionsartig innovativen Elementen sozusagen in sozusagen meinen Lehrmeisterwelten Hayek geschilderten Allwissensanspruch des Staates nicht versucht zu verkörpern, sondern zu sagen, ich muss hier selbst experimentierend herangehen, möglicherweise muss ich nachher ein Stück eingreifen, ich will aber auf jeden Fall alles wissen und ich will, dass niemand glaubt, er könne das bedenkenlos tun, sondern er muss dokumentieren, dass er mit diesen Bedenken auch selbst umgegangen ist. Und dann wird daraus möglicherweise im Laufe der Zeit auch ein Stück kodifizierte Rechtsordnung wachsen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn man der prinzipiellen Auffassung ist, dass je mehr von künstlicher Intelligenz in dieser Welt etabliert ist, umso schlechter wird die Welt. Dann hätte ich immer noch die zweite Frage, ist es dann besser, wir können es oder nur die anderen? Aber unabhängig von dieser etwas defätistischen Frage, mit einem Ansatz, wie ich ihn vertrete, ich glaube, wir haben riesige Chancen, diese Welt besser zu machen mit dieser Technologie, aber nicht in einer euphorischen oder frivolen Herangehensweise, nur Spaß sozusagen an der explosiven Innovation zu haben, sondern Herausforderungen zu definieren, die wir haben, die wahrscheinlich mit einer solchen Technologie in einer Weise besser werden können, als es je der Fall war. Und dann ist der Doktor, nur um der Frage nicht auszuweichen, was Ex-Politiker gerne tun, da gibt es ja nur die klassische Frage, das kommt drauf an. Also ein Hautarzt, der in Zukunft, wenn er einen menschlichen Körper sieht und nach Flecken schaut, ob die Krebs haben oder nicht, nicht die Kamera nimmt und innerhalb von wenigen Sekunden mit grober Größenordnung 16 Millionen Vergleichsbildern das vergleicht, um einen Score zu bekommen der Wahrscheinlichkeit, der Gefährlichkeit oder Nichtwahrscheinlichkeit, wird wahrscheinlich ein Behandlungsfehler begehen. Wenn jemand sozusagen einfach alle Daten eingibt und sagt, dann habe ich ein besseres Profiling von diesem Menschen, dann sage ich Ihnen, welches Blutdrucksenker er nimmt, dann hat er wahrscheinlich einen Behandlungsfehler begangen. Dazwischen liegen viele Schritte, die, wo bleiben sie? Sie bleiben in der individuellen Verantwortung des Arztes und dem darf man sie nicht abnehmen, aber sozusagen, er muss das Wissen in der Weise generieren, wie es zumutbar ist und das ist die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, das muss er lernen, erfahren und können und in Einzelfällen muss er sozusagen Vergleichsmaßstäbe anlegen können, die er selber nie hätte anlegen können, die die Überlebenswahrscheinlichkeit seines Patienten deutlich erhöhen.
Ja, bin ich völlig bei Ihnen. Die KI-Verordnung auch. Es gibt an der Stelle eine Sache, die sie sagt, die KI-Verordnung. Und zwar sagt sie, der Arzt soll das, sonst begeht er möglicherweise einen Behandlungsfehler. Er soll es aber machen mit einem Medizinprodukt. Und ChatGPT wäre das halt nicht. Und die KI-Verordnung
Habt
sagt
ja auch keine
halt,
Bilder, einfach nicht so viele.
ja, also, aber
Ah,
das
ChatGPT.
ist
Kann ja
ein
auch nicht mal
wichtiger
was mit
Punkt.
anfangen.
Nee, ist auch nicht in Anführungsstrichen trainiert dafür, dass es so spezifisch Diagnostik machen kann. Also ich glaube, wir sind uns total einig. Es wird sicherlich die Wissenschaft voranbringen, die Diagnostik voranbringen. Es wird vielleicht die Ärzte, hat man schon ausprobiert, wenn sie einem Arzt 5 Monate lang was geben, um bei einer Darmkrebsuntersuchung sich helfen zu lassen, dann wird er genau wie ein Schüler dümmer. Das nennt man De-Skilling. Dann erkennt er das nicht mehr. Ne? Also insofern gibt es da schon so ein bisschen auch Sachen auf dem Weg, die man im Auge haben muss als Mensch. Aber das ist völlig klar, das, was Sie sagen, dass das passieren muss, auch für die KI-Verordnung. Es sollen Wege gefunden werden, das verantwortungsbewusst zu machen. Und da sind wir uns auch völlig einig. Ein anderer Punkt ist wichtig, den Sie angesprochen haben, finde ich. Sie sagten, ich muss, wenn ich als Wirtschaftsraum an KI forsche, sie entwickle, Möglichkeiten haben, eine gewisse Beinfreiheit haben. Und an der Stelle kann man wirklich hoffen, dass das unter der KI-Verordnung funktioniert, denn es gibt die Idee der sogenannten Reallabore. Das bedeutet, dass Sie, ich bin selbst an einem Forschungsprojekt der Uni Heidelberg, da wollen wir ja mit der Neuropathologie Datenverarbeitung machen, die Gehirne mehr oder weniger wie so ein digitaler Zwilling simulieren, brauchen sie viele Gesundheitsdaten für. Und das ist klar, dass sowas passieren muss, weil alles andere ist Frevel an dem, was ist. Wenn Sie momentan eine Operation am Gehirn sehen, da bleiben teilweise die Köpfe offen, damit man mit den Leuten reden kann. Das ist nicht wirklich eine Option, wenn man das vermeiden kann. Und an der Stelle bin ich völlig bei Ihnen und da hoffe ich, dass die Datenschutzaufsicht, die ja jetzt nur eine, wenn man so will, Begleitung ist zur Marktaufsicht der Bundesnetzagentur, da wird sich ja die Aufsichtslandschaft auch ein Stück weit verändern, dass da wirklich gute Bedingungen für die Forschung, für die Wissenschaft, aber auch für die natürlich wirtschaftlichen Anwendungen kommen werden. Ne? Also da, glaube ich, hoffen wir beide drauf, dass das, was Sie sich wünschen, auch eintritt, dass man da nicht die Leute einschnürt, sondern dass man eine gewisse Offenheit und Freiheit das macht, aber es wird halt wohl in Reallaboren, so nennt sich das, stattfinden. Das bedeutet, man forscht dann da und da sitzt einer von der Netzagentur, von der Datenschutzaufsicht am Rand des Sandkastens, so heißt das ja, Sandbox, eine Regulatory Sandbox, und guckt zu. Ja, das ist ein Punkt, glaube ich,
Das
den
ist
wir.
sicherlich ein Weg, den man gehen kann. Und da muss man jetzt wieder der KI-Verordnung eindeutig sagen, eine Chance geben, weil sie offensiver mit dem umgeht. Also
Ja.
mein Institut und das, was ich tue, wir diskutieren im Augenblick sehr ja mit dem Deutschen Bundestag und den Abgeordneten über ein entsprechendes nationales Reallaborgesetz oder Experimentiergesetz. Auch da wird wieder eine ganz andere Frage sein, wie großzügig macht man das räumlich gesehen. Also wir Deutsche haben da wieder die Neigung, sozusagen jedes einzelne Projekt zum Experiment zu machen, wegen dem andere eine bestimmte technologische Phänomenologie einfach mal ausprobieren können. Da müssen wir uns noch sehr daran robben. Das ist in Deutschland auch alles aus verfassungsrechtlichen Gründen dessen, dass der Gesetzgeber erlaubt oder nicht erlaubt, und gar nicht so einfach. Das haben es viele andere Länder besser. Ich persönlich komme ja aus einer Welt der Diskussion über Sozialgesetzgebung in der Zeit von Bill Clinton und danach Wisconsin Model. Da hat einfach der amerikanische Präsident einem Bundesstaat das Recht gegeben, das gesamte Sozialrecht auf den Kopf zu stellen, mit einem Waiver zu sagen, do whatever you want, as long as you keep the coals in your eyes. So, das in Deutschland undenkbar, das ist in jeder Dimension verfassungswidrig. Aber es ist natürlich auch ein Nachteil, weil man damit wieder aufpassen muss, dass man sehr kleinräumlich das beschreibt. Und kleinräumliches Experimentieren ist eben umso komplizierter, wenn man eine explodierende Technologie hat. Also bei der wir aus den letzten 3 Jahren eben wissen, das ist, und ich hier Menschen in der Beratungsbranche kennen, mit denen wir gelegentlich die Auswüchse diskutieren, die sagen, also mehr als 14 Tage im Voraus würde ich ungern prognostizieren, was alles möglich ist. Das hat einer über die Automobiltechnologie, glaube ich, die letzten 30 Jahre nicht gesagt. Egal was eintritt oder nicht. Das heißt, diese Unsicherheit über die Optionalitäten, die wieder der eine als Risiko empfinden kann oder einer wie ich eher als eine Chance sieht oder sagt, na, wir haben so viele Probleme, vielleicht können wir da ein paar lösen, ist aber sozusagen, spielt eine Rolle bei der Frage, Wo liegt die Entscheidungsprärogative? Welchen Risikoappetit habe ich gesellschaftlich? Wo liegt die Legitimation? Welche Verantwortung kann der Einzelne denn tragen, wenn er sie übernimmt? Selbst wenn wir diese Verantwortlichkeit definieren, dann Verantwortung ist ja kein abstraktes Prinzip, sondern so eine konkrete Verwirklichung eines Abwägungsprozesses. Insofern werden wir dort vor noch Herausforderungen stehen. Ja, und wir müssen nur aufpassen, dass nicht aus sehr unterschiedlichen ideologischen Gründen andere Teile der Welt eines gemeinsam haben, dass sie am Ende alle schneller sind. Weil das bedeutet, dass wir relativ wehrlos werden, es sei denn, wir machen unsere Grenzen dicht. Solange wir unsere Freiheit so verstehen, dass wir unsere Grenzen nicht dicht machen wollen, dürfen wir nicht durch Langsamkeit wehrlos werden, weil dann ist das alles am Ende nur Lamento. Ökonomisch sind wir nicht sehr bedeutend, aber alle Einflüsse werden wir trotzdem abbekommen. Das ist die schlechteste aller Optionen.
Jetzt mache ich eine Klammer auf. Wo sehen Sie die Chancen für Europa? Denn das, was Sie gerade schildern, ist ja ein Riesenthema. Na, wir sind so, dass wir unsere Freiheit erkämpft haben, unsere Bürgerrechte erkämpft haben und die sind für uns ein unverzichtbares Gut. Auf der anderen Seite, auch die Vielfalt, die wir in Europa haben, das kennen andere Staaten, nehmen wir mal die Vereinigten Staaten insbesondere als Vergleichsgröße so nicht. Das Zusammenstehen, das Füreinanderstehen und das, was die haben. Wie kommt Europa da gut raus? Also die Frage habe ich persönlich keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, ob Sie eine haben. Aber das finde ich, ist eine Klammer jetzt aufzumachen wert, mal von der Digitalisierung weg.
Naja, wenn wir mal dabei bleiben, was sich ja verändert hat, ist, dass wir viele Dinge, die zunächst einmal in kultureller, bildungsmäßiger, infrastruktureller Weise in relativ schmalen Flecken der Erde entstanden sind, und alle anderen, die langsam sich entwickeln oder wachsen konnten, davon abhängig waren, sozusagen den Start, die Startausstattung von uns zu bekommen. Und das waren Kontinente, inklusive der Volksrepublik China. Die haben auch das, was junge Menschen, ich vor 40, 45 Jahren im Programm geschrieben habe, von Entwicklung der anderen Teile der Welt, dass da zunächst mal in Bildung investiert werden muss, zu einem nicht unbeachtlichen Teil wahrgenommen. Und haben deshalb heute in Bildung, Ausbildung, jedenfalls in sehr nennenswerten Teilen von Bevölkerung und in Infrastruktur vergleichbare Ausgangspositionen. Damit hat sich sozusagen ein selbstverständlicher Vorteil in einen echten Wettbewerb umgewandelt. Das heißt, wir sind nicht mehr die Einzigen, die es machen, sondern die Frage ist, ob wir es besser machen können und ob wir es möglicherweise auch zu vergleichbaren Preisen machen können. Beides gerät unter Druck. Das Billig-Importieren gibt es schon seit 20 Jahren, 25 Jahren als eine große industrielle Welle. Das heißt, andere konnten es genauso gut machen, aber nicht erfinden, sondern bestenfalls kopieren. Und heute sehen wir in beachtlichen Bereichen der Technologie, dass sie nicht kopieren müssen, sondern uns in der Erfindung ebenbürtig oder voraus sind. Das ist sozusagen eine der veränderten Parameter globalisierter Welten, die nicht mit regelbasiert oder nicht regelbasiert zu tun haben, sondern schlicht die Tatsache, dass von diesen 7 Milliarden Menschen deutlich mehr in der Lage sind, auf Augenhöhe miteinander in Konkurrenz zu treten, egal wie die sonstigen regulatorischen Systeme darum herum sind, sie abschotten, öffnen, Skalierungen ermöglichen oder verbieten, Unterschiede in nicht-tarifären Handelshemmnissen haben oder was auch immer. Das ist die zweite Stufe. Und das begegnet uns jetzt bei künstlicher Intelligenz wieder. Das wird nach allem, was man sehen kann, eine der wesentlichen Veränderungen von Gestaltungsmöglichkeiten von Menschen, eine Verlängerung von Hebeln sein. Und jetzt reden wir da über ChatGPT und mal ein bisschen was über die Medizin. Einen der zentralen Bereiche ist das, was wir heute Neudeutsch Dark Factory nennen, also die Tatsache, dass eine Fabrik sich selbst organisieren kann und man Rohstoffe auf der einen Seite reingibt und das Material auf der anderen oder das Produkt auf der anderen Seite herauskommt. Und diese Digitalisierung, die wir schon lange kennen, eben jetzt intelligenter, deutlich intelligenter werden wird in dem Zusammenhang. Auch da wieder, ich sehe immer vor manchen Dingen viel Angst. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren schon, hat, wenn die Schraube in einem Roboter einer Automobilfabrik in Deutschland nicht gepasst hat. Der Roboter ohne dritte Beteiligung eine Abklärung mit dem Werk in Mexiko hergestellt, ob der das gleiche Problem hat. Und dann erst hat es der Mensch gesehen. Heute sind natürlich die Konsequenzen, die daraus entstehen, sehr viel umfänglicher, und selbstverständlich wird das ausgetauscht, geliefert, ohne dass da ein Mensch dabei ist, bis zur Rückverfolgung an das Werk. Das wissen wir heute, dass es geht. Aber diese Prozesse erfordern eine Unmenge von Daten. Der Maschinenbau zum Beispiel. Die Daten gibt es nur in Europa und ehrlicherweise zu einem großen Teil nur in Deutschland. Weil deshalb haben wir die Maschinen in die ganze Welt verkauft. Also ein Chinese kann nicht 30 Jahre Historie in irgendwelchen dokumentierten Formen haben, an denen er eine heutige künstliche Intelligenz lernen lassen kann. Wenn die aber nur aus 2 Jahren Erfahrung lernt, weil es dort das ist, ist sie schlechter als die, die aus 30 Jahren lernen kann. In Amerika, sage ich jetzt mal ein bisschen oberflächlich arrogant, wenn die Maschinen bauen können, würden sie das seit Jahrzehnten tun, aber sie kaufen sie immer noch bei uns, also ist das offensichtlich auch nicht so verbreitet. Die Frage ist, können wir diese Datenschätze heben und können wir sie dazu nutzen, dass daraus die nächste Qualität ist? Wenn wir das können, wird das im Wettbewerb der Welt für eine wiederum erkennbare Zeit von Jahren ein Alleinstellungsmerkmal sein. Logischerweise sind in 20 Jahren kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil die nächsten 20 Jahre Daten gesammelt werden von allen Beteiligten, möglicherweise sehr viel aggressiver von anderen als von uns. Und damit ist der komparative Ausgangsposition weg. Wenn wir sie aber gar nicht nutzen, dann wird die Welt im globalen Wachstum ein bisschen langsamer wachsen, weil es die Daten nicht gibt. Aber es wird natürlich wachsen, weil die anderen im Laufe der Zeit die Daten aggregieren, die wir zwar hatten, aber nicht aggregiert haben. Und daraus ist aus meiner Sicht durchaus eine Chance, gerade für den Standort Deutschland, für eine ganze Reihe von Jahren, wiederum eine Position zu haben, die eine gute Wettbewerbsfähigkeit in jeder Dimension ausmachen kann. Vielleicht, da gibt es viele Chancen, über die man diskutieren kann, aber vielleicht ist es eine der größten, die ökonomisch der zentraleuropäische Kontinent eigentlich hat.
Ja, also auf der Basis mache ich da mal gerne zu, weil das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Also es klingt ja nach ja, soll man das jetzt Vision nennen, lieber nicht, aber doch zumindest mal eine Betrachtung auf die Dinge. Was Sie sagen, naja, da sehe ich schon Möglichkeiten für uns einfach aufgrund unserer Skills, die wir haben, wenn wir da geschickt mit umgehen, dass wir daraus was machen können, was einfach auch unsere ja, also Alleinstellungsmerkmal dann auch irgendwie wieder zum Leben bringt, pflegt und so weiter. Aber wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das natürlich, dass man in der ja, Anwendung dessen natürlich Beinfreiheit braucht und wir uns nicht ja, in der Bürokratisierung verlieren, in der Uneinheitlichkeit verlieren und so weiter. Und das würde mich direkt zum nächsten Thema bringen. Das wäre am Ende schon genau das Thema der Regulierungskonferenz. Schaffen wir das irgendwie mit der Entbürokratisierung? Und jetzt war am 4.12. eine wichtige Konferenz des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten. Und da ging es um viele Dinge, die mit der Staatsmodernisierung und Entbürokratisierung zu tun haben. Und eine Abteilung ist da natürlich auch die Vereinfachung im Datenschutzrecht. Jetzt muss man sagen, dass die Datenschutzaufsichtsbehördenbündelung mit der ja jetzt neuen Koalition Regierung Merz im Koalitionsvertrag beschlossen ist, was im Zweifel Bündelung ist, ist noch ein bisschen offen. Aber es geht um Vereinheitlichung im Datenschutz und um Entbürokratisierung. Ich glaube, da können wir festhalten und auch, glaube ich, Einigkeit festhalten. Das ist wichtig, dass das so ist. Es kann nicht sein, dass da permanent hin und her gedreht wird, und da ist auch sicherlich in der Vergangenheit viel schiefgelaufen. Auf eine Facette würde ich gerne hinweisen, und zwar mache ich das in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und vor vielen Jahren hat sich diese Gesellschaft, jetzt 50 Jahre alt, das wird sie mehr oder weniger, sich dafür stark gemacht, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten einzuführen. Warum? Weil man die Kontrolle der Daten und die Beratung dessen im Haus wollte. Also eine Form von unternehmerischer Selbstverwaltung, keine Fremdkontrolle, weniger Datenschutzaufsicht, mehr das ordentlich im Haus zu machen um es dann am Ende des Tages auch wirklich aus eigener Kraft hinzukriegen. Jetzt geht es darum, dass der betriebliche Datenschutzbeauftragte bei 20, also Bestellgrenze in Deutschland, abweichen von der DSGVO, das soll aufgelöst werden. Ist es nicht eine gute Idee, zu sagen, wir haben im Unternehmen einen, der den Job macht, und der hält uns dann im Prinzip auch die Datenschutzaufsicht, ich sag's mal so ein bisschen plump, aber auch rechtlich belastbar vom Hals, weil wir eben einfach es ordentlich machen. Also ist eine Idee deswegen schlecht, weil sie mit natürlich auch als bürokratisch verschrien ist, oder ist nicht doch eine gute Idee zu sagen, wir haben im Unternehmen einen, der regelt das, der Datenschutz ist ja nicht weg, der Chef muss es ja dann machen. Ist das eine gute Idee, den betrieblichen Datenschutzbeauftragten an der Stelle abzuschmelzen, oder können Sie dem auch, weiß ich nicht, eine gewisse Sympathie gewinnen, dass man den hat?
Ich bin ein bisschen unsicher in der Frage, ob alles, was eine gute Idee ist, dass man sie hat, auch im Gesetz stehen muss. Weil sozusagen, wir haben ja die vernünftige individuelle Chancen-Risiko-Abwägung durch viele gesetzliche Maßnahmen permanent verringert. Ich will das mal eine Parallele setzen. Eine Kollegin von mir, Julia Black, eine Professorin an der London School of Economics, hat die britischen Bundesstaaten, also Schottland, Wales und Nordirland, beraten wir eine Reform des Umweltrechts, und die haben es geschafft, sozusagen Umweltkontrollen sehr, sehr stark danach zu kalibrieren, was die eigene Vorsorge ist. Also je mehr ich selbst habe, am Ende einen Biologen, der darauf schaut, umso mehr zieht der Staat sich zurück. Also ich schaffe mir eine gewisse Freiheit von der permanenten, sozusagen detaillierten Kontrolle, indem ich dann eben auch sage, dass ich Mechanismen anwenden darf, die möglicherweise nicht die standardisierten Mechanismen sind, aber eine Behörde sagen kann, die sind geeignet. Notfalls kann ich darüber vor Gericht streiten, ob sie geeignet sind, um meine eigene Freiheit zu haben. Damit kann ich Prozesse optimieren, kann ich innovativer sein, kann ich andere. Wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten einstelle, habe ich mehr Ärger mit der Behörde, als wenn ich einen habe. Ob ich deshalb im Gesetz stehen haben muss, dass ich einen haben muss, gerade bei mittelständischen, größeren mittelständischen Unternehmen und anderen, wo man ja realistisch sagen muss, ich meine, in meinem Berufsstand, viele dieser Datenschutzbeauftragten sind in Wahrheit Anwaltskollegen, die sozusagen das extern machen. Wir haben ja in sehr, sehr vielen deutschen Unternehmen keine internen Datenschutzbeauftragten, sondern wir haben eine externe Rechtsberatung, die sich Datenschutzbeauftragte nennt. Das werden die auch immer in irgendeiner Form haben. Also das ist eine Debatte, die man nur im größeren Kontext verstehen kann, weil wir eben eine endlose Art von besonderer Sorgfaltspflichtendefinition durch Benennung eines Kompetenten gemacht haben. Und der mittelständische Unternehmer mit seinen 100 Leuten am Ende 20 verschiedene Beauftragte für die unterschiedlichen Geschichten hat. Und es im Augenblick ein bisschen eine Debatte gibt, wie man sehr fundamentalistisch einfach sagt, können wir den Kram nicht wegräumen. Das ist auch, glaube ich, nicht das Wichtigste bei der Vereinfachung des Datenschutzrechts. Trotzdem, wenn man daraus eine prinzipielle Frage macht, wie sie das tun, dann sage ich, ein Datenschutzbeauftragter kann eine sehr kluge Sache sein, und ich würde als Gesetzgeber auch eine Prämie dafür bezahlen, in der Art, wie intensiv ich kontrolliere, ob der eine fachliche Nachweisqualifikation hat. Aber ob ich das ausgerechnet, ob ich das zu einem Gesetz machen muss, in dem jeder gegen die Verordnung verstößt, wenn er sagt, nö, das kann ich auch ohnehin machen. Der begibt sich nicht seine Rechte, aber ich brauche eigentlich nicht den Staat, nicht um mir zu erklären, wie ich ein Unternehmen organisiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat davon was versteht, ist erfahrungsgemäß ausgesprochen gering.
Ja, Punkt sehe ich, Punkt verstehe ich. Die Sorge ist so ein bisschen, dass man in der allgemeinen, Entbürokratisierungswelle gar nicht mehr so genau hinguckt, wie Sie das gerade tun. Dann sagen wir, gut, den schaffen wir jetzt ab, und dann ist er halt weg. Und dann fällt halt mit dem Datenschutzbeauftragten der Datenschutz weg, und das Problem beginnt halt am längeren Ende. Und diese Art von Betrachtung auf vernünftiger Ebene ist sicherlich irgendwie eine Idee, aber die Frage ist halt, sind die Unternehmen dafür gemacht? Ist man dafür gemacht? Jetzt können Sie sagen, na gut, ist ja deren eigenes Risiko, wenn sie es nicht machen. Aber Sehen Sie es nicht, dass das dann eben einfach faktisch dann doch dazu führt, dass am Ende des Tages man in ein ja, Loch fällt, wenn es darum geht, die Sachen ordentlich im Unternehmen auf die Kette zu ziehen?
Wird der Geschäftsführer, der das riskiert hat, rausgeschmissen oder der Unternehmer geht möglicherweise pleite? Ist doch okay. Verstehen Sie, ich muss aufhören zu sagen, alles, ich ändere ja nichts sozusagen an den prinzipiellen rechtlichen Rahmenbedingungen, wir notwendig haben, um miteinander zu einigen. Jedenfalls nicht durch den Beauftragten. Kann sein, dass wir auch eine Reihe von Rahmenbedingungen haben, wo wir uns halt sehr hochgeschaukelt haben. Aber das nicht. Aber die sozusagen die Verantwortlichkeit festzulegen, zu glauben, dass durch solche Maßnahmen in den sozusagen im unternehmerischen realen Leben den ganzen Tag irgendwie darüber geredet wird, wie manage ich das noch? Ja, nochmal das Beispiel, dass die meisten Datenschutzbeauftragten gar keine internen Mitarbeiter der Unternehmen im Mittelstand sind. Im Großkonzern haben sie eine Abteilung dafür. Wir haben heute eine Compliance-Kultur, die so viele unterschiedliche Dinge miteinander verbindet, dass man das dort hineinnimmt und es wird. Trotzdem, ich glaube, wenn man überhaupt über Entbürokratisierung und Deregulierung, was ja mehr ist als das, was die Europäische Union oder Vereinfachung beschreibt, dort muss man sich mal die Frage stellen, warum um Himmels Willen brauche ich dafür ein Gesetz? Das ist eine Frage, die ich häufig stelle, zu sagen, es sind ja vernünftige Ideen. Aber warum um Himmels Willen bin ich in einem Kontinent, der sehr geprägt ist von individueller Verantwortung, permanent dabei, alle sozusagen möglichen Eventualitäten des Lebens nicht nur in Verantwortlichkeiten zu ordnen, dass der Unternehmer dafür verantwortlich ist, selbstverständlich, sondern ihm auch noch vorzuschreiben, wie er die Verantwortung wahrnimmt. Und wenn man sagt, ja, das ist aber doch dann ein erhöhtes Risiko für den Unternehmer, dann ist meine Antwort, ja, dafür ist er ja Unternehmer, der soll sein Risiko messen. Und wenn er am besten glaubt, dass er das mit einem Datenschutzbeauftragten ist, wäre es auch gut, es gibt so eine Art Rollenmodell, wie wir das kennen, zu sagen, es gibt einen Standard, den man sich relativ schnell anschließen kann, wenn man will, aber man verstößt nicht gegen Gesetz, wenn man es nicht will. Aber man verstößt gegen das Gesetz, wenn man die materiellen Auflagen verletzt. Und ich würde einfach uns insgesamt empfehlen, auf dieses Regime zurückzukommen. Und sozusagen die Bevormundung, die immer aus guten Gründen entsteht und die es an den unterschiedlichsten Teilen von dem Individuum und den Unternehmen gibt, auf das notwendige Maß zu reduzieren. Und das gilt insbesondere fürs Formelle. Es gilt manchmal auch fürs Materielle, aber aus meiner Sicht insbesondere fürs Formelle.
Ja.
Endet dann bei Berichtspflichten und was wir da alles machen, kann sein, dass die in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielen, weil das macht alles die Maschine in künstlicher Intelligenz und dann ist völlig egal, was die berichten. Aber muss sagen, dazu gehört auch diese formelle Struktur. Aber ich bin da nicht religiös. Sie haben mich nach einer Antwort gefragt. Pragmatisch aus meiner Lebenserfahrung würde ich sagen, also da passiert mal gar nichts Gefährliches, und dann lasst das doch einfach mal aus dem Gesetz raus. Aber das Land bricht nicht wegen dem Datenschutzbeauftragten zusammen. Wegen 40, 50 Beauftragten, die wir da insgesamt haben, die dann Teilzeitbeschäftigte für was auch immer und wo auch immer sind, wird das Leben ein bisschen absurder, als es sein müsste. Das sehe ich allerdings schon so.
Okay, also man kann auch drin lassen, man kann auch rausnehmen. Also sind da irgendwie leidenschaftslos. Es kommt ja darauf an, dass die vielen materiellen Pflichten irgendwie einer regelt und dann muss es halt irgendeiner machen im Unternehmen. Also das, so verstehe ich Sie halt. Ne? Ja, dann würde ich auf eine weitere Geschichte eingehen wollen und zwar den Jugendschutz. Also Sie haben gesagt, Sie haben Kinder, haben Enkel und die sind ja auch mit der Digitalisierung groß geworden. Sollen sie auch das Recht auf Teilhabe an den modernen Möglichkeiten ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in unserer Gesellschaft. Auch im Vergleich zu anderen. Zugleich ist es natürlich wichtig, gerade bei Kindern, Jugendlichen in gewisser Weise für Schutz zu sorgen. Das, was die erleben in sozialen Netzwerken, in diesen Räumen, das ist halt oft für Kinder nicht gemacht. Und wir haben gesellschaftlich ja das Problem, dass insbesondere auch nach Corona die Digitalisierung größer geworden ist. Und wenn Sie mit Lehrern reden im Umfeld, ich jedenfalls tue das, die sagen, das ist wirklich, wirklich schlimm, wie sehr die Kinder in diesen Parallelwelten hängen und das auch zunehmend im jungen Alter tun, ohne dass die Eltern da Möglichkeiten haben, was zu machen. Und jetzt werden die Möglichkeiten von KI Kommen noch dazu, Sie haben jetzt Snapchat, das ist ein Bot, den Jugendliche benutzen. Da schickt man so Bilder rum und dann löschen die sich nach einer gewissen Zeit, wenn man sie nicht abfotografiert. Und da haben Sie prominent, wenn Sie sich anmelden, direkt eine KI und die ist dann Ihr Freund in allen Lebenslagen und erzählt Ihnen dann, je nachdem, wie Sie es anstellen, wie Sie Drogen vor Ihren Eltern verstecken oder ist sogar ein Suicide Coach. Sowas hatten wir auch schon in den USA. Also da sind durchaus, wenn wir sagen, Probleme bei Kindern, die das noch nicht so richtig sortiert kriegen. Wer ist jetzt eine Maschine und wer ist Mensch und was ist gut und was ist böse und so weiter. Und je kleiner die sind, desto schwieriger ist das. Diese Kommission, der ich angehöre, da geht es um die Frage, das gesamtgesellschaftlich anzupacken, es auch rechtlich anzupacken. Juristisch ist das sehr schwer, weil das europarechtlich durch den Digital Services Act überlagert ist. Und das ist zu viel für hier, aber man kann sagen, das ist schon wirklich schwierig, da als nationaler Gesetzgeber alleine Altersverifikation, eine Altersgrenze kann man vielleicht noch drüber nachdenken, eine Altersverifikation durchzusetzen. Die Frage ist aber, muss das sein? Würden Sie plädieren für Altersgrenzen? Kann man den Kindern sagen, die Welt war keine schlechtere, als ihr noch nicht mit 8 bei TikTok wart und deswegen wird das demnächst jetzt für 16-Jährige erst freigegeben? Oder wären Sie da liberaler? Wie würden Sie umgehen? Was wäre so ein Impuls, den Sie geben würden als verantwortungsbewusster Großvater, Vater? Wie sehen Sie das? Oder teilen Sie die Sorge nicht?
Also
Ist das für Sie?
ich sage nach meiner Position, wir wollen, glaube ich ja, dass sozusagen am Ende der Umgang mit den modernen Technologien, über die wir da reden, genauso sozusagen eine Frage von individueller Verantwortung ist, wie das ja, für alle Dinge, die wir die letzten 100 Jahre erlebt haben, gilt. Das führt aber dazu, dass Verantwortung halt eine Voraussetzung hat. Also sozusagen eine Verantwortung ohne jede Kompetenz ist sinnlos. Und in dem, das, was Sie jetzt ansprechen, reden wir über so zwei sehr unterschiedliche Dinge. Zum einen über möglicherweise eine psychologische Bindung eines nicht ausgebildeten Gehirns und einer Gefühlswelt, die abhängig gemacht wird. Das ist eine Suchtrisiko, das es wie an anderen Stellen auch gibt. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, damit umzugehen. Und das Zweite ist, wir haben eben Verantwortung nur dann, wenn man Dinge ermessen kann. Diese Fragen haben wir schon immer. Also ich bin gerade noch so alt, dass ich noch einen Rechenschieber gehabt habe in der Schule und sozusagen, da der ja so genau war wie heute ChatGPT, sage ich mal, also sozusagen man nicht genau wusste, ob man das richtig gemacht hat. Und dann kam der erste Taschenrechner und sozusagen viele haben damit das Kopfrechnen eingestellt. Das erleben wir ja bis heute in vielen Kategorien. Und wir können nach wie vor alle gemeinsam der Auffassung sein, es wäre sehr viel individuell klüger, wenn alle Kopfrechnen könnten, weil das schon im täglichen Budget eine gewisse Rolle spielen kann. Also wir sehen das und es kann sein, dass jetzt spricht manches dafür, dass bei ChatGPT mit sagen, das ist ja auch nur die erste Ausprägung, da werden wir noch viele andere sehen, ganz viele Dinge subjektiv anstrengungslos anbietet, die aber das bedeutet, dass es kenntnislos ist am Ende. Und die Frage ist, wie wir das verhindern. Also die eine Frage ist, was können wir sozusagen wieder, wenn wir bleiben, ein offenes Land zu bleiben, was können wir wirklich mit Geh- und Verboten lösen? Ich erinnere mich ein bisschen einer meiner beiden Söhne, das sind ja heute sehr erwachsene Menschen. Dieser ist heute der Cyberanwälte in Anführungszeichen, so wie ich die nenne. Also er ist in dem Feld geblieben, aber ich weiß, als ich den Jugendstaatsvertrag vor 16, 17 Jahren unterschrieben habe und abends nach Hause gekommen bin, hat der damals junge Mann gesagt, Mensch, bist du peinlich, weil was glaubst du von uns? Ich habe einen VPN-Tunnel nach Los Angeles und mir ist gerade egal, was du abends um 20 oder 21 Uhr in einem deutschen Fernsehsender machst. Heute ist das für alle skurril, deshalb gibt es ja auch nicht mehr, ist jetzt geändert worden. Es zeigt aber ein bisschen sozusagen, solange wir nicht beschließen, dass so manche Chinesen und Russen machen, nämlich Wände hochzuziehen, ist alleine die gesetzliche Regelung ein sehr schwieriges Instrument. Das heißt, das haben Sie ja auch erwähnt, wir müssen dort zu gewissen kulturellen Konsensen zurückkommen, von denen wir sehr viele aufgelöst haben gesellschaftlich. ich habe ja den Ruf, ein Konservativer zu sein, das muss ich auch nicht bestreiten. Aber sozusagen, natürlich beginnt beim Klassenlehrer gelegentlich die Schwierigkeit, Ruhe zu schaffen, schon dadurch, dass früher Schüler aufgestanden sind, die heute nicht mehr aufstehen. Also dieser Moment des Veränderns, jetzt ist eine neue Welt abgeschafft worden ist. Wir haben unsere Kleiderordnung aufgegeben. Man zieht sich nicht mehr, wenn man dahin geht, so an, sondern dies ist heute alles in Freiheit. Kindererziehung ist heute in einer sehr kommunikative Struktur und der Abbau von traditionellen sagen Erziehungsimpulsen aufgegangen. Und in diese Welt hinein kommen wir jetzt auf einmal mit dem Handy, bei dem die Eltern rund um die Uhr damit spielen, in vielen Fällen, und man den Kindern sagt, lass die Hände davon. Und mit dieser Frage haben wir nicht ausdiskutiert, gesellschaftlich. Aber sie schädigt jetzt eine Generation. Deshalb der hessische Kultusminister, also in meinem Lebensbereich, hat ja das Handynutzung in den Schulen jetzt formal verboten, in allen Schulen. Punkt. Und ich glaube, für eine Zeit ist das jedenfalls richtig. Ich weiß nicht, ob man das in 10 Jahren noch braucht. Es könnte sein, dass wir uns auch umgewöhnen, dass man halt in der Schule kein Handy mitnimmt. Es könnte auch sein, dass wir eine gesellschaftliche Struktur haben, wo doch eine überwiegende Zahl der Eltern sagen, während des Essens wird das Ding nicht benutzt. Also, dass es eine Kulturentwicklung dazu gibt. Aber wir, glaube ich, sind in einer Situation, wo wir ein Gemisch brauchen, nämlich aus den beiden Gründen, nämlich aus dem Grund, wir wollen eine neue Generation, die noch alles kann, ja, die nicht sagt, ich habe einen Sprachcomputer im Ohr, sondern die sagt, ich lerne eine Fremdsprache, weil das sehr viel mehr Konsequenzen hat, als dass sie nur sich mit einem anderen Menschen verständigen können. Das ist eine kulturelle Fähigkeit, eine Fähigkeit, die in einer globalen Welt wahrscheinlich unersetzlich ist. Und auf der anderen Seite eben die Tatsache, wir wollen Kinder nicht süchtig machen. Sie sehen, was die Australier im Augenblick dort versuchen. Ich finde es gut, dass das mal ein Land versucht. Ich habe noch keine richtige Fantasie über die Durchsetzungsfähigkeit von solchen Regeln. Das ist ja auch eine Technologiefrage, die dahinter steckt, die ich eingangs angesprochen habe. Ich glaube, wir sind da Suchende und ich würde nicht zu denen gehören, die da sagen, ich brauche das alles nicht. Ich will davon so wenig wie möglich haben, weil ich den Staat möglichst aus den Füßen haben will. Aber es ist ein Punkt, an dem es sein kann, dass wir selbst als Gesellschaft nicht mehr genug Konsens in Regelungsinstrumenten haben, als wir, dass wir dort nicht im Augenblick Signale setzen müssen zum Schutz junger Menschen. Erwachsene können machen, was sie wollen, aber zum Schutz junger Menschen.
Ja, zwei Sachen. Das eine ist der Rechenschieber, den nehme ich auch in der Vorlesung immer. Der ist ja doch altersmäßig auseinander. Ich hatte so ein Ding auch. Ich habe ihn bei mir bis hier wirklich oben liegen. Ich habe den unten aus meiner Lebenskiste geholt, wo so Kram drin ist, den ich nicht wegwerfen wollte. Und der ist einer von denen. Und ich habe das Ding nie benutzen können. Ich weiß, man konnte nicht alles damit machen, aber ein paar Sachen konnte man, wenn man es konnte. Der war ja wie so ein Kompass oder wie auch immer. Und ich muss sagen,
Ungefähr stimmt das auch, ja.
es ist ein wunderschönes Bild von denken müssen mit Maschinen. Ich mag die Idee des Rechenschiebers. Ich kann nur nicht benutzen. Ich konnte es auch damals nicht. Ich hatte irgendwie, der war mir keine große Hilfe. Aber egal. Ich finde das ist trotzdem was man könnte. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, nehmen wir den Rechenschieber heute in Schulen, quasi in der Grundschule, gab es in der weiterführenden Schule bei uns, glaube ich, mit den Rechenschieber erst. Heute haben wir ja ein anderes Gesellschaftsproblem. Also wir haben ja, wenn man das in Grundrechten betrachtet, Artikel 6, der gegen Artikel 7 kämpft. Sie haben in der Schule die Lehrer, die sagen, also ich bestimme, ob er hier eine Pony, eine Pizza oder ein Handy mitbringt. Und die Schüler sagen, ich will alles drei mit, da hast du gar nichts zu sagen. Meine Eltern haben mir eine Pizza mitgegeben und wenn meine Mama anruft, dann gehe ich ran. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den wir haben, wo ich auch finde, dass wir gesellschaftlich uns wieder mal orientieren müssen. Also was ist die Aufgabe der Schule? Was ist die Aufgabe der Eltern? Und wie muss man sich da auch in Anführungsstrichen friedlich verhalten? Denn das nehme ich schon auch wahr, dass jetzt meine Elterngeneration ja, anders ist als die Generation meiner Eltern, da gab es halt auch gar nicht so viel sich einmischen in der Schule. Da war die Schulstunde zu Ende, wenn die Glocke klingelte. Und dann hatte man aber keinen Lehrer, der einem bei WhatsApp noch hinterher lief oder so, ne? Und das hatte auch Vorteile. Und ich glaube, vielleicht meinen Sie das auch mit gesellschaftlicher Übereinkunft, dass man da wieder so ein bisschen Sympathie für hat, dass man die Dinge auseinanderhält und dass die Eltern eben auch sagen, naja, in der Schule, da muss auch die Schule Chef sein. Und zu Hause sind wir es halt und wir respektieren diese Bereiche.
Naja, also es sind ja zwei Teile. Erstens, wir müssen aufpassen, dass eine solche Aufteilung nicht dazu führt, dass die Eltern wirklich verfestigter Meinung sind, die Erziehung findet in der Schule statt und sie bekommen dann sozusagen die gut erzogenen Kinder zu Hause zum Spaß geliefert. Die Auseinandersetzung findet halt zu Hause statt und da ist es in die Schule ein Instrument. Auch wenn man sagt, wir greifen die Schule nicht ein, du musst dich dort nach diesen Regeln verhalten und wir unterstützen diese Regeln. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch sozusagen das private Leben. Also die Frage, ab wann übernimmt die Technik das Kommando über den Menschen? Und wenn das einem 25-Jährigen passiert, dann muss man sagen, okay, war lang genug. Wenn das einem 11- und 12-Jährigen passiert, dann ist das ein unschuldiges Opfer und kein Täter. Dafür kennen wir Juristen hinreichend Begrifflichkeiten, die das eine vom anderen unterscheiden. Und das fällt uns mit diesen modernen Techniken, so wie vieles andere auch, schwer, weil auf die Idee sind wir nie gekommen. Es hat große Vorteile, wenn das Kind ein Handy dabei hat oder eine Uhr, mit der man es tracken kann oder was immer. Das wird man nicht aufgeben, auch aufgeben wollen sinnvollerweise. Aber es hat einen großen Schaden, wenn die TikTokisierung eben in eine Dimension geht, in der tatsächlich am Ende die Außenwahrnehmung, die Kulturwahrnehmung, Sozialverhalten, kognitive Fähigkeiten und anderes verloren gehen und Suchtphänomene auftreten. Und dagegen gibt es dann auch eine Verpflichtung einzuschreiten. Und es gibt eigentlich eine Verpflichtung der Eltern jetzt nicht per Gesetz, ich muss sagen, wieder kein Jugendschutzgesetz für machen bei Eltern, aber sozusagen vernunftmäßig das zu haben. Und es trifft ja auch auf Eltern, die unsicher damit umgehen, weil wir sollen ja nicht sehen, dieses Phänomen der suchtgefährdenden sozialen Medien ist 10, 15 Jahre alt. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Eltern, die das zu einem Zeitpunkt persönlich erlebt haben, wo sie damit umgehen konnten. Die haben nicht mit 6 ein Handy gehabt, weil dann wären sie sehr junge Eltern heute. Also ist diese Frage, wo greift man ein? Wie verbietet man seinem Kind? Gibt es in der Wohngemeinschaft, in der Straße, bei den spielenden Kindern eine Verabredung unter Eltern? Wie es früher die Debatte gab, wann dürfen sie zum anderen Kind abends spielen gehen? Wann dürfen sie das erste Mal übernachten? Also solche Erlebniswelten haben wir immer gehabt und es gab immer so einen Grundkonsens mit Abweichungen. Und ich glaube, wir müssen ganz offen sagen, wenn es den nicht gibt, wird der Staat es nicht völlig ersetzen können, sondern er ist immer nur eine Rettungsoperation. Aber zu dieser Rettungsoperation gibt es in der Schule Anlass und auch die Möglichkeit. Das sage ich jetzt nur in Klammern, aber nur weil Sie gesagt haben, wer die Schule und die Regeln. Wir Juristen haben gelernt, das ist ein besonderes Gewaltverhältnis. Das hat zwei Folgen, besondere Rechte und besondere Pflichten. Die besonderen Rechte sind, für das Wohl des Kindes mit den notwendigen Instrumenten zu sorgen. Und besondere Pflichten sind, diese Regeln so anzuwenden, dass sie zum Wohle des Kindes angewandt werden. So, und das ist aus meiner Sicht deshalb auch das, was die Hessen da gemacht haben oder andere diskutieren, ein ganz klassischer Fall. Das ist das Recht der Schule, das anzuordnen. Dieses Selbstbewusstsein sollten sie auch haben, ohne dass sie dabei jetzt Technik verbieten, weil das ist ja die andere Seite. Wir sind total unterdigitalisiert im Unterricht. Wie viel könnten wir tun zur Lesefähigkeit junger Menschen, wenn wir sie individuell mit der modernen Technik so kombinieren, dass sie vorlesen und abschreiben? Natürlich kann das nicht jeder an jeder Stelle machen. Wie viel könnten wir an kreative Unterrichtsgestaltung haben, wenn überall in den Schulen das angeboten wird, was gute Schulen längst anbieten? Aber warum gibt es das nur in guten Schulen, was auch immer das dann so genau ist? Und insofern beides ist. Man muss mit dieser Technik in der Welt leben. Sie wird unsere Welt beherrschen, aber man muss Sucht vermeiden. Und für beide Dinge muss man die richtige Antwort finden.
Ja, richtige Antwort wäre das Stichwort. Ich würde mal ganz kurz darauf eingehen, aufs Letzte, auf das Thema Sicherheit. Ne? Mache eine Prozessvertretung für den Landtag NRW. Da geht es um eine Regelung, die in Hessen ein Vorbild hat, im Polizeigesetz zweckveränderte Tatenverarbeitung. Ganz großes Klein-Klein, was wir da haben. Die Frage, die dahinter steht, ist aber: Welche Möglichkeiten haben die Gesetzgeber in Bund und Ländern, wenn das Bundesverfassungsgericht sich zum Thema Schutz der Freiheit und Abgrenzung zur Sicherheit nicht annimmt? Ganz kurz noch, wie sehen Sie das? Das ist ja schon auch ein Punkt, der uns auf Weihnachtsmärkten immer wieder bewegt. Wo sind die Grenzen für den Staat?
Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo die Regierung nicht behauptet, dass wenn das Volk sie gewählt hätte, sie anordnen können, wie Richter denken müssen. Und das heißt, unsere Balance ist ein Ringen, ein intellektuelles. Man kann immer nur ein Stück hoffen, dass sozusagen Gerichte auch schnell genug sozusagen Chancen, Risiken abwägen. Also wieder am praktischen Beispiel, dass wir im Polizeirecht einen bestimmten Täter, einen bekannten Terroristen, der dafür eine Rolle gespielt hat, nicht finden und der Journalist im Nutzen der öffentlich zugänglichen Bilderdateien diesen Terroristen findet und der Polizei mitteilt, ist absurd. Wir haben wir haben das schon lange. Ein Ministerpräsident, das gilt für meine heutigen Kollegen ganz genauso, leben ja in der schwierigen Situation, dass wir nahezu alle wirklich starken terroristischen Bedrohungen, die unser Land jemals ereilt hat, nicht selbst detektiert haben, sondern sie immer von ausländischen Diensten, im Wesentlichen von den Diensten der Vereinigten Staaten, als Hinweis gekommen sind, weil die in einer Weise Telekommunikation, das war damals das Wesentliche, abgehört haben und abhören konnten, wie wir es nicht konnten und durften. Viele Menschen wären in diesem Land gestorben, wenn die Amerikaner das nicht gemacht hätten. Ich sag nur mal, in meinem persönlichen Fall gab es mal die Sauerlandbande, also ein bisschen in der Richtung, aber die Terroristen, die die Absicht hatten, in Wiesbaden erst eine Bombe zu zünden in der Diskothek, um dann, wenn alle hochgelaufen sind, die Bomben draußen zu zünden, um möglichst viele Hunderte von Amerikanern zu töten an dieser Stelle. So, das war alles bei uns im Land. Wir wussten davon gar nichts. Das kann ich nun sehr hautnah sagen. Sozusagen, wir haben das alles nur gewusst, weil die amerikanischen Dienste. Und das ist wirklich nur ein Beispiel. So, wir haben in unserer Verfassungswirklichkeit beschlossen, dass wir das nicht zulassen wollen. Was einem Schwierigkeiten macht, wenn man für die Sicherheit verantwortlich ist. Und wir müssen schauen, wie weit wir damit gehen wollen. Das wird auch mit Bilderkennung, biometrischen Datenerkennungssystemen und anderem auf die Dauer sicher eine Rolle spielen. Aber jetzt zurück, ich bin da ein Fundamentalist unserer Verfassung. Wir müssen halt das Bundesverfassungsgericht überzeugen. Bundesverfassungsgericht hat mit der informationellen Selbstbestimmung 1983 ein Recht geschaffen, in völliger Unkenntnis dessen, was auf der Welt möglich ist und wie die Abwägung zwischen auf die Möglichkeit zu verzichten oder die Möglichkeit zu nutzen, andere Grundrechte ebenfalls tangiert. Da wir Juristen diskutieren wir über die Schattentheorie und wie sich das gegenseitig in Verhältnis setzt. Das muss das Verfassungsgericht leisten. Und ich glaube, da muss sie sich fortentwickeln. Aber am Ende haben sie recht. Egal, was entschieden, das muss das Verfassungsgericht machen. Und das tut es ja auch sehr pragmatisch. Wenn Sie auf hessische Beispiele angehen, die Palantir-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist eine Entscheidung, die eine sehr abwägende Dimension hat, was geht und was nicht geht. Also da geht es nicht ums Prinzip, sondern es geht ums Detail. Und das Verfassungsgericht verhält sich dazu. Und das sind vorsichtiges Herantasten. Da sagt man, man wünscht sich mehr klare Regeln. Total unterschrieben. Aber wenn man die Selbstständigkeit eines suchenden Gerichts auch akzeptiert, dann muss man da manchmal geduldiger sein, als ich es persönlich gerne wäre. Aber da ist mir dann am Ende das Verfassungsgericht wichtiger als die Problemlösung, obwohl mich das gelegentlich auch ungeduldig macht.
Ja, da sagen Sie was. Also die Kleinteiligkeiten der Rechtsprechung, die habe ich wirklich kennengelernt. Das ist was. Man muss, glaube ich, aber wirklich auch sich mal die Frage stellen, auch eines größeren Bogens, denn da ist überhaupt noch nicht das Thema KI adressiert bei dem, was das Verfassungsgericht da gerade auf dem Tisch hat und was in dem Verfahren anhängig ist. Und ich glaube, das wird jetzt den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen, da in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, ich sage lieber vielen herzlichen Dank, lieber Herr Koch, für diese Stunde im Data Agenda Datenschutz Podcast zur KI-Ära, zum Datenschutz, zum Jugendschutz und auch ganz kurz zum Spannungsverhältnis Freiheit und Sicherheit. Ja, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich weiß jetzt auch, wie der Podcast heißt. Leben mit KI ist eine große Chance. Das war der Podcast mit Roland Koch. Ehemaliger hessischer Ministerpräsident, ja, und ein kluger Beobachter der Gegenwart.
Vielen Dank. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch und bis demnächst im Data Agenda Datenschutz Podcast.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.